Gedanken, die zählen, die zählen. Mit Walter Kohl und Ben Schulz.
Die Suche nach einer neuen Perspektive.
Die Challenge.
In der heutigen Zeit, geprägt von Unsicherheiten und Herausforderungen, scheint eine kollektive Lähmung sowohl in der Wirtschaft als auch in der Gesellschaft Fuß gefasst zu haben. Diese Stimmung wird getragen von einer tiefgreifenden Angst vor Fehlern und einer allgemeinen Negativität, die sowohl Führungskräfte als auch Individuen in ihrem Handeln hemmt. Es entsteht der Eindruck, dass Optimismus und Dankbarkeit aus unserem alltäglichen Leben verschwunden sind, ersetzt durch eine ständige Flut schlechter Nachrichten. Um diesen Trend umzukehren, bedarf es einer grundlegenden Neuausrichtung unserer Ziele und Visionen. Unternehmen und Führungskräfte spielen hierbei eine Schlüsselrolle. Sie müssen den Mut und die Sicherheit zurückgewinnen, um klare Visionen und Ziele vorzugeben. Dies erfordert eine offene Kommunikation, die Bereitschaft, Risiken einzugehen und vor allem die Fähigkeit, Zuversicht zu verbreiten. Auch auf gesellschaftlicher Ebene müssen wir eine bewusste Anstrengung unternehmen, um den Fokus weg von den ständigen negativen Nachrichten hin zu positiven Entwicklungen und Fortschritten zu lenken. Die Schaffung neuer Perspektiven erfordert Mut, Kreativität und vor allem den Glauben an die Möglichkeit des Wandels. Es ist an der Zeit, dass wir sowohl in der Wirtschaft als auch in der Gesellschaft wieder aufstehen, unsere Ängste überwinden und uns aktiv für eine hoffnungsvolle und optimistische Zukunft einsetzen.
Die Analyse.
Wenn ich das höre, denke ich an einen Satz, der mir in meinem Leben schon sehr oft geholfen hat. Habe die Lufthoheit über deine Seele. Weil ich glaube, und ich meine auch, ich glaube auch zu beobachten, dass gerade durch dieses Trommelfeuer an Nachrichten, permanent digital, Handy, du stehst an der U-Bahn, da ist irgend so ein blöder Bildschirm, der dir was zuflackert, ja, verlierst du irgendwann die Lufthoheit über deine Seele, weil wir sind so beschäftigt mit dem Ist, was jetzt gerade ist, dass wir viel zu wenig Zeit mit uns selbst, mit Reflexion und vor allen Dingen auch mit Ruhe finden, verbringen. Und ich habe das ist jetzt vielleicht etwas schräger Ansatz, gelernt durch meine Arbeiten der Suizidprävention. Weil Suizidalität ist ja wie so eine Art sich verengender Tunnel, in den Menschen immer stärker in der eigenen Hoffnungslosigkeit gefangen sind, bis das irgendwann keine Handlungsoptionen mehr möglich erscheinen oder auch möglich sind. Und ich sehe uns in einem Infarktproblem, das wir uns letztlich selber geschaffen haben, weil wir komplett darauf gedrillt sind, immer jetzt und sofort zu antworten. Und das, glaube ich, wenn wir uns das ein Stück weit verneinen im eigenen Umgang mit uns selbst und auch in unseren geschäftlichen Gebaren, dann haben wir schon einen ganz großen Schritt raus aus der Gefangenschaft und damit auch hin zur Freiheit für neue Perspektiven erreicht.
Das, was du beschreibst, diesen Trichter, der denn diese Hoffnungslosigkeit ist, das ist ja das, wo man das Gefühl hat, dass so viele Menschen um einen herum, und ich merke das in meinem eigenen Umfeld und ob in Gesprächen mit Kunden oder mit Inhabern und Führungskräften, diesen Fokus ständig in so ein dunkles, schwarzes Loch gerichtet zu haben. Mhm. Also egal, welche Informationen wir verarbeiten, egal, was da passiert, es ist alles so selbstbestätigend, weil man sowieso schon ständig pessimistisch unterwegs ist und man sich jeden Tag, in jeder Stunde sich wieder die nächsten Dinge als, ich sag das mal, Bestätigung wieder abholt, dass es schlecht ist, dass es dunkel ist. Und auf der anderen Seite ist dieser Wunsch da oder auch dieses Einfordern von, wir müssen kreativ sein, wir sollen innovativ sein, Unternehmer sollen Hoffnungsträger sein und, das Interessante ist, dass hat letztens der Geschäftspartner, mit dem ich zusammenarbeite, der Ingolf Oppenberg, hat erzählt, dass von der Neurologie her, wenn wir Menschen nur in dieses schwarze Loch, also nur in Optimismus verankert sind, unser Gehirn nicht in der Lage ist, nicht in der Lage ist, das Thema Kreativität und Innovation überhaupt greifbar zu machen.
Zuzulassen,
ja. Weil unser Gehirn schon im Endeffekt an der Stelle wie so eine Schranke hat und sagt, du, ich lass gar nicht zu, dich in dieses Gehirnspektrum zu kommen, wo du kreativ sein kannst und innovativ sein könntest. Und das Interessante ist, dass die wenigsten das wissen und sich massiv jeden Tag damit auseinandersetzen, wie schlecht die Dinge sind, wie schlecht die Situation ist, wie schlecht die Politik ist, wie schlecht die Gesellschaft ist, die Rahmenbedingungen etc. pp. Und jetzt bringe ich auch nochmal einen Aspekt mit rein, wir es verlernt haben und komplett aus dem Auge verloren haben, dankbar zu sein.
Ja, das sind ganz wichtige Punkte. Ich will das mal mit mehreren Aspekten beantworten. Ich habe einen Bekannten, der jetzt seit einem Jahr, für mich schwer nachvollziehbar, anfängt, mich mit WhatsApp-Videos, also Links, zu bombardieren von irgendwelchen Katastrophen-Videos, also sozusagen versteckte Wahrheiten. Also die Welt geht unter, dies und das. Und ich erkenne diesen Menschen nicht wieder. Es ist so, als ob jemand von der Klippe springt und dann einfach nur noch in diesen Pessimismus abtaucht. Und ich stehe jetzt innerlich vor der Frage, ob ich ihm sage, hör auf, mit dieses Zeug mir zu schicken. Ich will es mir gar nicht mehr, weder gucke ich mir es noch an, noch will ich deinen Kommentierungsaufforderungen nachkommen und lass mir meine Ruhe. Und wenn du mir nicht meine Ruhe lassen kannst, dann verlasse mein Leben. Soweit bin ich an dieser Stelle schon. Mhm. Das ist jetzt so ein Thema, was ich die Tage vor mir herschiebe. Das ist eigentlich ein total netter Kerl und ich mag ihn, aber er geht mir total auf die Nerven.
Ja, weil du merkst, dass dir das Thema auf die Nerven geht, oder?
Mir geht auf die Nerven dieses, ich mache mein Handy an und dann habe ich wieder zwei WhatsApp mit irgendwelchen Blödsinn und was sagst du dazu, ist das nicht furchtbar und so weiter und so fort. Da sage ich immer, verdammt nochmal, lass mal Ruhe. Ich will das nicht sehen. Ich will mich nicht mit diesem Quatsch auseinandersetzen müssen. Ja, das ist so ein Aspekt, der für mich ganz wichtig ist. Und der zweite Aspekt, und da zieht's mir die Schuhe aus, wenn ich drüber nachdenke, ist dieses Thema, heute ist ja alles so viel schlimmer. Also ich kann überhaupt nicht begreifen, dass Leute sich einerseits für Geschichte überhaupt nicht interessieren, auch nichts wissen und dann aber solche Sprüche absetzen. Da kriege ich die Flöhe, da kann ich mich richtig drüber aufregen, weil ich bin ja wirklich begeisterter Historiker auch, ja. Und dann sollen sie sich doch mal mit den sozialen Gegebenheiten des sogenannten tollen Kaiserreichs 1890, 1895 oder so auseinandersetzen. Ich habe an der Uni einen Job machen müssen, einen Studentenjob, um Geld zu verdienen. Und der Titel dieses Seminars, was ich unterstützt habe als Researcher, war Entstehung der Metropolis Berlin, New York, Paris. Und ich habe Berliner Zeitungen aus den 1880ern Lokalteil gelesen. Es war in Amerika übersetzt. Und weißt du, was eines der großen Themen war? Zuhälterbanden auf Bahnhöfen, die Mädchen, die vom Land kamen, insbesondere aus Pommern, Ostpreußen, Schlesien, abgegriffen haben und gezielt in die Prostitution geschickt haben. Ja. Ein zweites Thema war Hausangestellte, vor allen Dingen auch wieder junge Frauen, die dann komischerweise ein Kind vom Hausvater bekommen haben. Das, ja, Entschuldigung, so heil war damals die Welt. Ja. Ne? Oder guck dir mal die 20er Jahre an, wie es dazu gegangen ist. Und ich finde einfach, uns fehlt hier Maß und Mitte an der Stelle. Tut mir leid, wenn ich mich jetzt so ein bisschen aufrege und echauffiere, aber das fasst mich an, sowas.
Ich glaube, dass diese Aussagen, und die höre ich ja auch, diese Aussagen viel mehr auf diese Zeit zurückgeht, die, ich sag das mal so, ne, ich will die guten alten Zeiten zurück. Ja, wann waren die denn? Ja, so in den 90ern und 2000ern.
Ja, da haben sie ja auch alle rumgeschrien, ich weiß es doch. Also wenn ich mir jetzt zurück überlege, was ich in den 90er Jahren alles mitbekommen habe durch die Tätigkeiten meines Vaters, welche Beschimpfungen unsere Familie erlitten hat oder in den 80ern, Ich weiß noch, wie das Stahlwerk in Duisburg-Rheinhausen geschlossen wurde, war völliger Weltuntergang, weil die Leute 15, 20 Kilometer weiter hätten einen neuen Job suchen müssen. Da haben wir unseren Urlaub abgebrochen, deswegen redet heute kein Mensch mehr drüber. Also diese gute alte Zeit, ja, wo ist sie denn?
Das ist sicherlich ein Aspekt, und das kann ich völlig nachvollziehen, dieses Zurückgucken auf das, was anscheinend besser war, wo du sagst, das ist, wenn man sich das genau anguckt, sorry, das war so nicht, also jede Zeit.
Die rosa Brille, mehr ist das nicht.
Ja, ja, genau. Aber ich glaube, das ist dieser Wunsch, und das ist ja schon so, wie du das beschreibst, dieser Wunsch nach, es soll wieder besser werden. Und Idealfall ist, es soll wieder so werden, wie vorher es war.
Und aber das ist ja Quatsch, das kann ja nie so sein. Weil das du steigst ja nie in den gleichen Fluss. Sogar Björn Höcke hat das schon verstanden. Ne?
Ja gut, aber die spannende Frage ist, wir können nicht davon ausgehen, dass jeder Zweite, der sowas formuliert, ja dumm ist. Sondern das zeigt ja was, dass dieses ständige, mit dieser Negation sich ständig zu beschäftigen, man völlig vergisst, mehr und mehr den Bezug zur Realität zu verlieren.
Nee, da habe ich eine andere Perspektive wie du. Ich glaube, das Treibende ist an dieser, ich nenne es jetzt mal guten alten Zeitromantik, dass ja die gute alte Zeit vorbei ist und die Angst vor der Zukunft damit aufgelöst wird. Also ich erinnere mich noch ganz deutlich an die 80er Jahre, damals Nachrüstungsdiskussion, NATO-Doppelbeschluss, Weltuntergangsstimmung und. Wo ja die Leute wirklich geglaubt haben, der Planet stirbt jetzt im Atomkrieg. Hm. Ja, Riesendemonstration, die größte Demonstration der Geschichte der Bundesrepublik, Bonner Hofgarten, Menschenkette, Mutlangen, Stuttgart und. Das haben wir alles vergessen. Ja, damals war ja der Weltuntergang sozusagen greifbar. Und jetzt sehe ich im Fernsehen die guten 80er Jahre und die Hits der 80er, wie toll das war. Das ist doch mein Fuck, Entschuldigung. Das ist doch nicht Realität.
Aber ist es nicht genau das, diesen Bezug zur Realität dann deswegen zu verlieren?
Nein, das ist für mich, wir wissen heute, dass nichts passiert ist in den 80ern. Wenn du 1983, 84 unterwegs warst, konntest du nicht sagen, wie das Jahr 88, 89 aussieht. Genauso wenig wie wir 24 sagen können, wie sieht das Jahr 2028, 2029 aus. Aber wenn ich von 2024 zurückblicke, kann ich sagen, das Jahr 84, 86, was auch immer, war ja gut, all dieweil hinterher nichts passiert ist. Und das ist meiner Meinung nach, das sage ich jetzt ganz aggressiv, der Brainfuck, der Mindfuck, der hier stattfindet. Wir vergleichen Äpfel mit Birnen. Mhm. Ja? Und die Angst vor der Zukunft ist ja heute in weiten Bereichen auch berechtigterweise eine starke Angst. Aber die hatten wir früher in anderer Form auch. Aber das haben wir vergessen, weil ja die Zukunft keine Rolle mehr spielt, weil es ist ja Vergangenheit. Mhm. Und die eigentliche Freiheit in meinen Augen liegt darin zu sagen, das ist Teil der Wahrheit. Also zum Beispiel zu sagen, die 50er Jahre sind die goldenen Zeiten. Ja, Entschuldigung, gerade die anfänglichen 50er Jahre waren in Deutschland eine gesellschaftlich und sozial unglaublich schlimme Zeit. Ja, es gab jede Menge Arbeitslosigkeit, die Leute haben grausame Lebensbedingungen gehabt, durch Flüchtlinge, durch Zerstörung des Krieg, das ganze Thema Kriegsschuld, Nationalsozialismus, Nichtaufarbeitung in der Adenauerzeit und. Ja, also was ich damit sagen will, die rosa Brille hilft uns nicht. Und wenn wir über neue Perspektiven sprechen, dann haben wir letztlich aus meiner Sicht nur eine einzige Frage zu beantworten. Das ist nämlich die Frage, kann und will ich mich neu erfinden? Das war nämlich in den 80er Jahren genauso oder in den 60ern oder jetzt bei uns in den 20er Jahren. Und am Ende des Tages haben wir als Individuum praktisch keinen Einfluss auf die Gesellschaft. Wir sind ja ein Stück wie so ein Wassertropfen in einem Strom von vielen Millionen oder so Menschen, die da mitschwimmen. Aber wir haben die Freiheit, unseren Umfeld so zu gestalten, wie wir es glauben. Und das ist für mich das zentrale Glück. Und dafür bin ich dankbar, weil wir leben ja in einem Land, wo wir noch, ich sage es mal ganz bewusst, diese Freiheit haben, unser Leben zu gestalten, inklusive wegzugehen oder auch wieder zurückzukommen. Und in dieser Freiheit liegt ja auch ein Glück.
Ich glaube, es gibt noch eine Stufe davor, weil bevor ich mich dieser Frage stelle, die du gesagt hast, mit bin ich bereit, mich neu zu erfinden, gibt es noch einen Abschnitt auf dem Weg, eine Basis dafür zu schaffen, dass ich überhaupt bereit bin, diese Frage auch ehrlich zu beantworten. Mhm. Und da sind wir wieder ganz bei einem selber, der bei mir selbst, der was weiß ich, der viel in diesen Abgrund guckt und sich beschäftigt. Und du hast vollkommen recht, also dieses Thema, das ist mir auch gerade aufgefallen, wo du sagst, wie sehr werden wir von WhatsApp auch über die Gruppen beschossen mit solchen Informationen und wie sehr ist auch Social Media, also in den Zeiten, wo wir Freiräume haben und bei LinkedIn, Facebook, Insta, TikTok, was weiß ich und sind, was da alles für Dinge drin stecken, wo wir ständig mit diesen Negationen beschossen werden.
Ich nenne das Informationsmüll. Ja.
Definitiv. Wenn ich mich damit beschäftige, macht das aber was wieder, ne, mit mir, meinem Inneren, meiner Seele. Und dieser Schritt, bevor ich diese Frage stellen kann, und das hat mir letztens jemand gesagt, was ihm total geholfen hat, war, den Fokus weg und wieder den Fokus mal wieder bewusst darauf zu steuern, um sich vielleicht abends mal hinzusetzen, 10 Minuten, und ganz stupide mal aufzuschreiben, zu sagen, was sind die wesentlichen Dinge, für die ich heute dankbar bin. Den Fokus auf etwas anderes zu setzen, was wieder einen Nährboden schafft, zu sagen, okay, ich bin in der Lage, mich überhaupt dieser Frage zu stellen.
Und dazu gehört Mut. Und Mut ist die Absage an Bequemlichkeit. Ich habe in den 90ern einen Menschen kennengelernt, der hatte eine große Polizeikarriere, war aber todunglücklich bei der Polizei, aus vielen Gründen, und ist dann weggegangen, hat sich unternehmerisch selbstständig gemacht. Also er ist sozusagen aus dem gemachten Beamtetenbett, wo er hätte einfach nur Cruise Control weiterarbeiten können, ausgegangen, ist abgesprungen ins kalte Wasser. Und das ist für mich neue Perspektive. Neue Perspektive ist nicht nur die Änderung im System, es ist auch die Freiheit und die bewusste Entscheidung, am eigenen System was zu tun.
Kohl und Schulz. Gedanken, die zählen, zählen. Mit Walter Kohl und Ben Schulz. Weitere Informationen im Internet unter kohlundschulz.de.